You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen heute einen Blick auf immobilienbesitzende Neonazis werfen. Dieses Problem wird gerade auf bundespolitischer Ebene diskutiert und linken Politikerin Martina Renner hat hier Kritik anzumelden. Außerdem wollen wir eine Diskussion über den Begriff des Rechtspopulismus anregen. Das ist gleichzeitig ein Hinweis auf eine Veranstaltung heute Abend im Leipziger Coney Island. Außerdem verweisen wir immer wieder auf die Online-Beratung für Opfer rechter Gewalt in mehreren Sprachen. Los geht's.
هل تعرضت للاعتداء الجسدي؟ هل تعرضت للتهديد؟ هل لأن الجنات أدركوا أن توجهك السياسي كان مختلف عنهم؟ أو لأنك معادي للفاشية؟ أو لأنك ببساطة لم تكن مع اليمين المتطرف؟ أو لأنك شخص من أصول مهاجرة؟ أو هل كان ذلك لأنك مسلم أو مسلمة؟ يهودي أو يهودية؟ أو لأنك شخص مثلي الجنس؟ أو متحول جنسي؟ أو لأنك شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أو بسبب طبقتك الاجتماعية أو ببساطة لأنهم يريدون إلحاق الأذى بك. هل أنت قلق بعد هذه الاعتداءات على صديقك أو صديقتك أو على طفلك؟ هل تريد كيفية معرفة تقديم الدعم لهؤلاء الضحايا؟ هل عشت إحدى هذه الاعتداءات كشاهد ولديك أسئلة عن كيفية التعامل بعد هذه الاعتداءات؟ أنت لست وحيد. منظمة ضحايا العنف تقدم لك المشورة عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للمنظمة على الإنترنت. كل ما عليك هو أن تنقر على أونلاين بيغاتونغ. لدينا أيضا مشورة سريعة ومحادثات باللغة الألمانية والإنجليزية، والأسئلة عن طريق الإيميل هي باللغة العربية.
Rechtsextreme können in Deutschland über mindestens 146 Immobilien uneingeschränkt verfügen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Die meisten der rechten Immobilien liegen in Sachsen und es sind gegenüber dem Vorjahr 10 Objekte mehr geworden. Interessant auch für uns hier in Halle, könnte man meinen. Das Haus der Identitären in der Adam-Kukow-Straße, aus dem heraus auch immer wieder gewalttätige Übergriffe verübt worden sind. Aber das Haus der Identitären ist in der Statistik des Bundesinnenministeriums nicht drin. Dass die Zahl rechter Immobilien in Wirklichkeit höher ist, als die Bundesregierung angibt, das sagt auch Martina Renner von der Linkspartei. Sie hat die Anfrage an das Bundesinnenministerium gestellt und das auch nicht zum ersten Mal.
Wir stellen diese Anfrage regelmäßig, weil eben dieses Thema rechte Immobilien für uns sehr wichtig ist, wenn wir auf die neonazistische Szene in Deutschland schauen. Das sind ja Orte, zum einen an denen Nazi-Konzerte stattfinden. Aus diesen Häusern heraus gibt es Gewalttaten, zuletzt ja relativ bekannt der Angriff auf Journalisten aus dem Anwesen von Thorsten Heise in Frederode heraus. Das sind aber auch Orte, wo rechte Thinktanks wirken, Schnellroder, Stichwort, und einfach aber auch Vernetzungsorte, Rückzugsorte, Strategieorte. Jetzt ist natürlich für uns zum einen die reine Zahl interessant und der Zuwachs, zum Beispiel jetzt im Vergleich zum letzten Jahr von 10 weiteren Häusern, aber eben auch die Frage, wer nutzt diese Immobilien? Und welche wirksamen Gegenstrategien gibt es zum Beispiel, die man auch Kommunen empfehlen kann, wenn sie überhaupt nicht wollen, dass sich zum Beispiel die extreme Rechte bei ihnen festsetzt oder wenn es schon so ein Haus gibt, wie man ihnen das Leben schwer macht. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich jetzt ein totales Problem, wenn wir feststellen, dass die Bundesregierung viel weniger Immobilien im Blick hat, als zum Beispiel durch antifaschistische Recherche oder durch Strukturen der mobilen Beratung gegen rechts aufgelistet. Und wie kommt dieser Unterschied zustande? Das sind vielleicht zum einen Häuser, die die Regierung überhaupt nicht sieht, weil sie nicht kennt, weil es keinen Hinweis aus einer Behörde gibt. Aber das sind eben auch Häuser, Sie haben das Haus der IB in Halle angesprochen, wo von vornherein durch die Bundesregierung überhaupt nicht hingeschaut wird, weil man diese Gruppierungen oder Personen aus ihrer Sicht eben nicht eindeutig dem extrem rechten Spektrum zuzählt. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Heute in der Zeitung steht überall, der Chef der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, schickt sich E-Mails mit dem späteren Christchurch-Attentäter Tarantino her. Aus Deutschland wird wie viel Geld auf das Konto der IB gespendet? Das sind alles Netzwerke. Ja, das ist, die sind eingebettet in eine europäische, wenn nicht gar internationale extreme Rechte. Und da steht die IB zum Beispiel nicht draußen. Die sind nicht gewaltfrei. Sie schauen nicht in Teile der völkischen Siedlerbewegung, der Anastasia-Gruppierung zum Beispiel. Dann hat man kein komplexes Bild von dem, was auf der Rechten passiert. Und das müsste man ja von der Regierung aus haben, wenn man überhaupt wissen will, was los ist und vor allem, was droht und was man tun kann.
Dass die Bundesregierung das Phänomen des Rechtsextremismus nicht richtig fasst, das mag einen nicht unbedingt verwundern. Es ist aber interessant, danach zu fragen, warum das so ist. Die Antwort gibt möglicherweise Aufschluss über politische Konstellationen in der Bundesrepublik.
Wir hatten heute Morgen Innenausschuss und da ging es eben auch wieder um die Frage, wie man zum Beispiel die Verbindungen der IB zur AfD bewertet. Oder aber welche aktuellen Formen, zuletzt auch zum Beispiel haben wir das gesehen irgendwie in Chemnitz, in Freital, in Cottbus. Und wenn es zu solchen Punkten kommt, ja, wo es also um auch die Scharnierfunktionen geht, wo es auch natürlich dann Richtung AfD geht, in der Konsequenz, dann wird halt die Schotten runtergemacht, weil man sich, ich glaube, zum einen politisch dort nicht dran traut. Da haben wir Akteure, die sich selbst als konservativ verstehen und die man vermeintlich auch immer noch von Teilen der CDU, CSU als Bündnispartner ansieht in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und dann kommt noch, denke ich, was Drittes hinzu, dass die Behörden, die diese Einschätzung treffen, also alle voran die Geheimdienste, immer nicht auf der Höhe der Zeit sind. Also das passiert regelmäßig und seit Jahrzehnten. Ich erinnere mich noch ganz genau, da hat die antifaschistische Recherche schon über die Reichsbürgerbewegung gesprochen. Ja, da ist von seitens dieser gesagt worden, das sind alles nur Verschwörungstheoretiker, Spinner, nicht ernst zu nehmen. Dann war irgendwann der Mord an dem Polizisten in Georgsmünd durch einen Reichsbürger und schwuppdiwupp, relativ zügig, haben die Behörden nachgezogen und ab dem reden sie auch davon, dass das eben zum Teil des Rechtsextremismus gehört. Und so ist es, glaube ich, hier auch. Ich weiß nicht, ob es in 3 oder 4 Jahren nicht vielleicht dort doch einen Alarmismus gibt Richtung neue Rechte oder Richtung völkische Siedlerbewegung. Aber im Moment sind sie einfach nicht auf der Höhe der Zeit. Es gibt in vielen Teilen einfach auch eine Modernisierung von dem, wie sich dort organisiert wird. Und das versteht halt die Bundesregierung und das Ministerium und der VS nicht.
Dass der Verfassungsschutz das Problem des Rechtsextremismus nicht richtig versteht, ist vielleicht auch etwas untertrieben. Der Verfassungsschutz erweist sich seit seinem Bestehen als eine politische Institution, die Einfluss auf politische Kräfteverhältnisse nehmen will und nimmt. Dementsprechend sind auch seine Recherchen und ihre Veröffentlichungen von einer politischen Motivation geprägt.
Das hat mit Recherche gar nichts zu tun. Ich würde das mal die Feindbestimmung insbesondere im Bundesamt für Verfassungsschutz nennen. Der Feind steht dort weiter links. Der Fehler im System ist halt, wie bei der extremen Rechten, geht man immer davon aus, dass man sich offen zu einer Partei, am besten per Mitgliedschaft, bekennen muss, die irgendwie auch im Verständnis der Behörden offen neonazistisch ist und darüber hinaus alles das, was es gibt, was möglicherweise anders aussieht, sich anders artikuliert, sich auch tarnt, vielleicht auch akademisch angehaucht ist oder subkulturell geprägt ist und so weiter, das zähle ich halt nicht dazu. Und deswegen sieht man eben nicht, was passiert in der Kampfsportszene, sieht man nicht, was gerade diskutiert wird mit Neonazis in der Bundeswehr und in der Polizei und so weiter, weil das einfach nicht in die eigene Denkvorstellung passt. Das sind eben wie die paar NPDler, die vielleicht noch vom dritten Weg und dann die 2, 3 Gruppierungen, die man im Blick hat und der Rest ist dort einfach irgendwie unter dem Radar.
Nun könnte man ja sagen, was interessieren uns zweifelhafte Statistiken des Bundesinnenministeriums, was interessieren uns politisch motivierte Fehleinschätzungen des Verfassungsschutzes? Wir sind nichts anderes von diesen Institutionen gewohnt. Wir haben uns noch nie auf diese Institution verlassen. Antifaschismus ist unabhängig und von unten zu organisieren. Allerdings hängt die Handlungsfähigkeit auf kommunaler Ebene, gerade was rechte Immobilien betrifft, tatsächlich auch von Einschätzungen und Informationen von Seiten der Bundesregierung ab, so Martina Renner.
Ohne so eine klare Bewertung durch die Bundesregierung fehlt ja auch teilweise den Kommunen die rechtliche Handhabe auch vorzugehen. Bei den Häusern ja zum Beispiel, ja, wenn ich eben hingehen will und sagen will, ich übe da kommunales Vorkaufsrecht aus. Oder ihr bekommt keine Gaststättenkonzession. oder ihr bekommt keinen öffentlichen Kredit, zum Beispiel über die KfW-Bank, dann brauche ich ja Fakten. Und wenn die Behörden die Fakten nicht haben, ist es halt für die Kommune oder die Behörden oft nicht einfach, sich dann tatsächlich auch gegen diese rechten Immobilien zu wehren.
Dennoch gibt es auch auf kommunaler Ebene Handlungsmöglichkeiten. Kommunale Politik und Verwaltung reden sich heraus, wenn sie sagen, sie könnten gegen den Erwerb von Immobilien durch Rechtsextreme nichts tun.
Also es ist natürlich schwer, wenn eine Immobilie aus Privathand erworben wird. Und dann bekommt man gelegentlich als Kommune das natürlich nicht mit. Ganz problematisch ist natürlich, wenn das über Versteigerungen läuft, möglicherweise irgendwie auch noch irgendwie so, dass dann auch Käufer unter falschen Namen, also was heißt mit Strohleuten agieren, wo man also auch nicht auf den ersten Blick sieht, wer dahinter steckt. Da gibt es dann immer noch die Möglichkeit, wenn man dann vor Abschluss des Kaufvertrags, insbesondere vor Eintragung ins Grundbuch davon entfernt, dass die Kommune irgendwie das kommunale Vorkaufsrecht ausübt, also die Kommune dann erwirbt. Das ist für finanzschwache Kommunen tatsächlich ein Problem. Man muss da natürlich auch gucken, dass das nicht irgendwie sozusagen irgendwann ein Trick wird, auch von Leuten irgendwie ihre Immobilie irgendwie über Marktwert irgendwie zu verhökern, indem sie auch dann damit drohen in der Kommune. Das gab es tatsächlich schon. Irgendwie, wenn ihr nicht kauft oder so weiter, dann verkaufe ich an einen Nazi. Dann, wenn man es einfach zu spät merkt, dann besteht natürlich immer noch die Möglichkeit zu schauen, ob die Immobilie entsprechend sozusagen dessen, wofür sie eigentlich geschaffen wurde, genutzt wird. Das heißt, kann ich per se in einem Wohnhaus irgendwie daraus irgendwie einen Versammlungs- oder einen Veranstaltungsort machen? Ja, wenn ich so eine Immobilie dann tatsächlich auch gewerblich nutzen will, brauche ich dafür bestimmte Genehmigungen und Voraussetzungen. Und da gehen ja oft die Kommunen dann auch rein und sagen, der Brandschutz ist dort nicht gewährleistet. Es gibt nicht genügend Parkplätze, der Lärmschutz, die Nachbarn. Da gibt es ein ganz sozusagen irgendwie großes Besteck, was man da ordnungspolitisch dann rausholen kann. Auf dem Weg dahin ist die Frage Kredite, öffentliche Kredite sicherlich ein Punkt. Ja, also zwei Fälle hat ja dann auch die Presse dokumentiert im Nachgang zur kleinen Anfrage in Bayern, wo offenbar öffentliche Kredite irgendwie von einschlägig bekannten Neonazis zur Finanzierung genutzt wurden. Auf diese Kredite habe ich keinen Rechtsanspruch. Das heißt, da kann die KfW-Bank einfach sagen, jetzt irgendwie kriegt der nicht und Ende. Also das ist relativ einfach sogar. Und dann, wenn alles sozusagen alles versäumt wurde, was man hätte machen können, dann hilft es natürlich auch ganz einfach irgendwie den Rechten in der Nachbarschaft das Leben schwer zu machen. Also wenn die merken, ich bin hier nicht gelitten, der ganze Ort, ja, irgendwie steht auf, mag mich nicht, ja, möchte, dass ich wieder verschwinde irgendwie. Vielleicht auch, dass dann die Polizei ein besonderes Augenmerk hat, auch einen Kontrolldruck dann gegenüber diesen Immobilien erhöht. Das führt dann auch gelegentlich dazu, dass dann irgendwie man sich Lust dort streicht, weil man möchte ja genau dort ungestört irgendwie sozusagen seine, was weiß ich, Ideologie verbreiten oder irgendwie seine Veranstaltungen durchführen. Das heißt, Druck auf diese Gebäude und die Nutzer, das kann auch dann noch helfen.
Und am Ende hilft eine solidarische antifaschistische Organisierung. Wobei man sich immer wieder auch klar machen muss, antifaschistische Organisierung und Subkultur sind gerade im ländlichen Raum oftmals schlecht aufgestellt. Und gerade der ländliche Raum ist für rechtsextremen Immobilienerwerb attraktiv. Es bleibt also einiges zu tun. Ihr hörtet hier Martina Renner mit einigen Auskünften über rechten Immobilienbesitz in Deutschland.
آیا تا به حال به لحاظ جسمی مورد حمله قرار گرفتین؟ آیا به شدت مورد تهدید واقع شده این؟ شاید به این دلیل که عاملین سیاسیون چپگرا، پانک، عملکردهای ضد فاشیستی رو به سادگی به عنوان اینکه جناح راست نبودین یا فردی با عقبه مهاجرت بودین شما رو در نظر گرفتن. به این دلیل که تو رو به عنوان مسلمان، به عنوان یهودی، یا فردی عجیب و غریب یا ترانس و یا معلول به لحاظ جسمی و یا به لحاظ اجتماعی مورد تبعیض قرار دادن برای اینکه میخواستن شما رو برنجونن. آیا نگران میشی بعد از اینکه دوستانت رو اعم از زن و مرد و یا فرزندت رو مورد هجوم قرار میدن؟ میخوای با کمال میل بدونی که حالا چطور میتونی از خودت حمایت بکنی؟ آیا جایی شاهد این بودی که کسی از جناح راست مورد حمله قرار گرفته؟ آیا سوالاتی داری که بتونی با این اتفاقات به بهترین شکل کنار بیای؟ تو تنها نیستی. مشاوره آنلاین که مربوط به مشاوره سیار برای قربانیان خشونت از طرف جناح راست هست، از تو حمایت میکنه. به سادگی برید به سایت موبیل بیندشتریش opfabratung.de، اونجا روی آنلاین بغاتونگ کلیک کنید و پرسش ها و تقاضاهاتون رو بنویسید. مشاوره سریع امکان این رو به شما میده و این سایت مشاوره سریع و چت کردن رو به زبان آلمانی و انگلیسی ممکن میکنه. حتی شما میتونید از طریق ایمیل پرسش هاتون رو به زبانهای متفاوت به خصوص به زبان فارسی یادداشت کنید و با اونها در ارتباط باشید.
Der Begriff des Rechtspopulismus ist omnipräsent in der gegenwärtigen politischen Debatte. Die Präsenz dieses Begriffs ist einerseits verbunden mit dem Aufstieg der AfD, aber es handelt sich um ein globales Phänomen. Trump in Washington, Bolsonaro in Brasilia, Salvini in Rom, H.C. Strache in Wien, alle werden sie unter dem Begriff des Rechtspopulismus subsumiert. In vielen Debatten weist dieser Begriff eine gewisse Unschärfe auf. Ist er die Vorstufe zum Faschismus oder nur Rechtsextremismus light? Es lohnt sich, zunächst erst einmal nach einer grundlegenden Definition von Populismus und Rechtspopulismus zu fragen.
Ich glaube, man muss vielleicht einmal vorwegschicken, dass es im politischen oder im alltäglichen Gebrauch insofern eine problematische Verwendung häufig gibt, weil es immer so erscheint, als sei so Rechtspopulismus die etwas weniger schlimme kleine Schwester von Rechtsextremismus. Ne? Dass da immer so mitklingt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so schlimm oder so. Ne? Und das wäre, glaube ich, in ganz vielerlei Hinsicht eine problematische Lesart und so wird es häufig verwendet. Ich glaube schon, dass in dem Konzept trotzdem was drinsteckt, was analytisch hilft, nämlich die Gegenüberstellung von so einem Elite-Volk in Anführungsstrichen beziehungsweise Elite-Bevölkerungsdualismus, der, glaube ich, sehr kennzeichnend ist und in dieser Polarität schon durchaus in einer ganzen Reihe von rechten Bewegungen gerade zu finden ist.
Das sagt Silke van Dijk. Sie arbeitet am Institut für Soziologie der Uni Jena. Ihr Arbeitsbereich ist die politische Soziologie und sie forscht unter anderem zu den Wandlungen des Wohlfahrtsstaats. Volk versus Elite, das wäre also ein Grundmerkmal des Rechtspopulismus, so Silke van Dijk. Auf der anderen Seite ist diese Vorstellung auch in vielen linken Bewegungen fest verwurzelt. Und überhaupt stellt sich die Frage, gibt es nicht erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechtspopulismen? Nicht nur im globalen Maßstab, sondern auch innerhalb des rechtspopulistischen Spektrums in Deutschland. Es bleibt eine gewisse Unschärfe.
Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist erstmal, dass es stimmt, dass es total viele Facetten gibt und deswegen finde ich schon, dass was dran ist, was einige Theoretiker stark gemacht haben, die sich mit Populismus beschäftigt haben, zu sagen, das ist eher eine dünne Ideologie. Also Populismus kann mit zum Beispiel eher wirtschaftsliberalen Positionen einhergehen, kann aber, das sehen wir in den Länderunterschieden, auch mit so einer nationalsozialen Politik einhergehen. Da gibt es durchaus Unterschiede. Ich glaube, was tatsächlich sich immer wieder findet, ist die Fokussierung quasi so auf die Nation oder auf so eine Volkskomponente und dass darin dann aber quasi dieses Volk einer Elite, die irgendwie korrupt ist, häufig dann ja noch als kosmopolitisch identifiziert wird und dem gegenübersteht. Und ich glaube, was in der Konstellation total wichtig ist, dass man eben nicht nur diese bipolare Struktur hat, die man daran sieht, dass ganz viele rechte Kräfte ja zum Beispiel sehr gerne auch sozusagen in der Nazi-Terminologie von Systemparteien sprechen oder sich außerhalb des Systems sehen, ne? Oder sozusagen das Establishment und die etablierten Kräfte eingreifen. Und diese bipolare Struktur ist aber eigentlich eine dreiseitige Struktur, weil es dann immer noch die Abgrenzung quasi gegen andere, gegen vermeintliche Fremde, also quasi die rassistische Komponente der Konstruktion eines Unten. Also es gibt irgendwie so etwas wie ein konstruiertes Volk, dem häufig dann von rechten Kräften sowas wie so ein Volkswille unterstellt wird, der quasi nicht repräsentiert wird im gegenwärtigen System. Und ich würde sagen, diese Grundfigur, die finden wir schon bei ziemlich vielen. Also auch wenn man sich zum Beispiel die Antrittsrede von Donald Trump anhört, dann sagt er, heute ist ein besonderer Tag, heute wechselt nicht die Regierung, heute wird die Macht an das Volk zurückgegeben, der Volkswille regiert und er sozusagen als Inkarnation des Volkswillens. Ich glaube, das ist sehr paradigmatisch.
In vielen Debatten werden Rechtspopulismus und Linkspopulismus gegenübergestellt. Dies ist oftmals die Argumentation aus der Warte einer vermeintlichen Mitte heraus. Rechte wie Linke würden gleichermaßen vereinfachte Antworten auf komplexe Fragen in den politischen Raum werfen. Der Dramaturg Bernd Stegemann, der unter anderem in der Kampagne Aufstehen beteiligt gewesen ist, hat in seinem Populismusbuch eine dritte Komponente hinzugefügt: den liberalen Populismus. Populär, alternativlos.
Und da würde ich sagen, nein, es gibt eine total problematische liberale Politik, auf die Populismus häufig auch eine Reaktion ist. Und man könnte sagen, dass liberale Politik in vergleichbarer, aber dann doch ganz anderer Weise ähnlich antipluralistisch ist, wie es der Rechtspopulismus ist. Nämlich da ist es dann nicht quasi ein vermeintlicher Volkswille, aus dem abzuleiten ist, was die richtige Politik ist. Hier ist eben die Marktdoktrin, aus der heraus eine Alternativlosigkeit konstruiert wird. Und dass das ist ja auch eine Politik sozusagen der Technokratie, der Sachzwanglogik, die ganz stark, zunächst ja auch starken linken Protest hervorgebracht hat, zum Beispiel in den Occupy-Bewegungen, aber tatsächlich auch Politik von rechts, die so problematisch sie ist, an einem Punkt natürlich einen richtigen Punkt hat, wenn sie sagen, dass die da oben lügen, wenn sie sagen, es gibt keine Alternative. Nun ist die Alternative der Rechten eine total falsche und zu verurteilende. Aber diese Kritik an der vermeintlichen Alternativlosigkeit liberaler Politik, das ist darin natürlich ein zentrales Moment. Deswegen würde ich sagen, man muss sozusagen diese liberale Hegemonie oder dieses liberale Regieren im vermeintlichen Sachzwang kritisieren. Aber ich glaube, dass dafür der Populismusvorwurf nicht der richtige Begriff ist oder das Problem nicht richtig trifft.
In vielen linken Debatten wird ein Zusammenhang zwischen Neoliberalismus und Rechtspopulismus hergestellt. Rechte Populisten inszenieren sich einerseits als Gegner neoliberaler Sachzwänge, andererseits weist rechtspopulistische Politik selbst oftmals neoliberale Züge auf.
Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass es eine Politik ist, die auch in der Diktion von dem Donald Trump immer vermeintlich Neoliberalismus kritisiert und nichtsdestotrotz, das sieht man an Trumps Politik am besten, dann zwar eine protektionistische Politik fährt, die sozusagen vermeintlich Neoliberalismus kritisch klingt und dann ja immer so auch in der Diktion den kleinen Leuten helfen soll, aber wenn man sich die Steuerpolitik anguckt, man sieht, weiterhin werden die oberen Einkommensklassen entlastet, ne? Also diese Parallelität würde ich sagen, ist ja auf jeden Fall zu beobachten. Aber ich glaube, es ist schwer nur zu sagen, sind populistische Parteien per se anti- oder pro-neoliberal. Ich glaube, so einfach ist es nicht zu sagen. Was man sagen kann, sie machen ein radikal regressives Angebot als Lösung quasi für Krisen im Neoliberalismus, denn sie versprechen quasi den vermeintlichen kleinen Leuten, die häufig dann die Autochtonen, also nicht Eingewanderten, häufig gerne auch noch Weißen und Männer sind, also sie versprechen bestimmten Bevölkerungsgruppen, sie quasi qua ständischem Schutz vor den Unwägbarkeiten der Marktgesellschaft zu schützen, indem man zum Beispiel sich die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt durch Eingewanderte festhält, indem man findet, Frauen müssten jetzt nicht unbedingt um Führungspositionen konkurrieren und so weiter. Ne? Ich würde sagen, das ist so ein regressives Angebot der Rechten, zu sagen, wir geben euch was als Schutz gegen die Verwerfung des Neoliberalismus.
In letzter Zeit ist in Bezug auf den Populismus immer wieder eine Entgegensetzung konstatiert worden. Populismus versus Identitätspolitik. Diese Entgegensetzung kommt einerseits von Rechtspopulisten selbst. Sie geißeln die linke Politik als eine Politik der Minderheiten gegen die Interessen der Mehrheit des einfachen Volkes. Aber auch in linken Debatten taucht diese Entgegensetzung auf. Über die Fokussierung auf Identität und Identitäten habe die Linke ihren Bezug zur Mehrheit verloren. Stellt sich die Frage, wo und wer ist diese Mehrheit?
Ich glaube überhaupt, dass dieses Verhältnis Mehrheiten-Minderheiten super zentral ist für die aktuellen Auseinandersetzungen mit rechten und rechtspopulistischen Kräften. Denn es wird ja genau immer sowas behauptet. Ne? Es gibt so etwas wie einen Mehrheitswillen, der nicht zum Ausdruck kommt, weil er, und so ja auch immer die Idee, durch irgendwie diese oft als kosmopolitisch identifizierten Eliten, die sich dann mit den Minderheiten verschwistern, irgendwie unterlaufen wird. Und ich finde, man sieht schon auf ganz vielen Ebenen, dass es hier quasi A, nicht um eine quantitative Frage geht, denn wenn man die die ganzen Gruppen zusammenzählt, die vermeintliche Minderheiten sind, unter denen auch immer die Frauen auftauchen, und wenn man zu den Frauen jetzt eben noch alle zugewanderten Männer, alle Schwulen und alle Menschen mit Behinderungen und so weiter zählt, dann ist man natürlich rein zahlenmäßig bei einer Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, hier geht es um Fragen qualitativer Hegemonie und nicht darum, wer zahlenmäßig mehr sind. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Und ich finde, man sieht hier ein ganz zentrales Moment populistischer Politik, und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, weil es immer wieder auch von linker Seite die Stimmen gibt, dass Populismus, egal welcher Couleur, erstmal gut für die Demokratie ist, weil er mehr Positionen in den demokratischen Wettbewerb gebe, weil er Leuten sozusagen eine Stimme geben würde, die sich vorher nicht beteiligt hätten, weil er eben zum Beispiel sensibel für Mehrheitswünsche machen würde, die sonst nicht repräsentiert sind. Ich halte das für eine ganz problematische Position, weil die Fokussierung auf Mehrheitsorientierung oder Mehrheitsentscheidung so eine Verengung des Demokratiekonzeptes ist, dass damit nämlich alle Fragen des Minderheitenschutzes, der Antidiskriminierung rausfallen. Das ist, glaube ich, daran erstmal, in der Hinsicht würde ich sagen, kann rechtspopulistische Politik nichts Demokratieförderndes haben, weil sie genau die Pluralität und den Schutz solcher Positionen angreifen will. Eine zweite Sache ist, glaube ich, da wird halt quasi da wird um Hegemonie gerungen, ne? Und das Problem ist, dass mit Identitätspolitik wird alles bezeichnet, was quasi so die klassischen kleinen Leute in Anführungsstrichen, die immer wieder angeführt werden, die sich dann häufig dann doch als vor allem weiße, gesunde, heterosexuelle Männer erweisen, die von den Minderheiteninteressen bedroht werden. All das wird dann immer unter dieser Chiffre Identitätspolitik zusammengefasst, und damit wird einfach auch eine völlig heterogene Politik von Bürgerrechtsbewegungen, feministischen Kämpfen in einen Topf geworfen. Und was ich wirklich problematisch in der aktuellen Debatte finde, dass wir sehr stark auch auf progressiver und auch auf linker Seite ebenfalls so einen Bashing linker Identitätspolitik finden, die plötzlich so als ursächlich identifiziert wird für das Erstarken der Rechten. Und dass hier aus meiner Sicht in Zeiten, wo es eigentlich darum gehen müsste, diese sexistischen und rassistischen Angriffe quasi gemeinsam entgegenzutreten, wir zunehmend auch Kontroversen innerhalb der Linken beobachten, wo plötzlich diese Kämpfe dafür verantwortlich sein sollen, dass die Mehrheitsbevölkerung irgendwie aus dem Blick geraten ist. Und das halte ich für eine sehr, sehr problematische Diskussion.
Man soll sich von den Rechten nicht in falsche Entgegensetzungen hineinjagen lassen. Stellt sich die Frage, was hat eine Linke dem gegenüber anzubieten? Silke van Dijk hat in jüngeren Veröffentlichungen den Begriff des rebellischen Universalismus ins Gespräch gebracht.
Mir geht es darum, mit diesem Begriff darauf hinzuweisen, dass ganz viele der sozialen Bewegungen, die eben erwähnte Bürgerrechtsbewegung, die Schwulen- und Lesbenbewegung, die feministischen Bewegungen, dass das Bewegungen waren, denen es in ihren Anfängen und in ihren starken Phasen nicht darum ging, irgendwelche Sonderrechte zu bekommen oder was ja oft vorgeworfen wird, dass es denen darum ging, zu spalten oder irgendwie Nischen für ihre Identitäten zu finden, sondern dass wir sehen, dass es Bewegungen gab, die gesagt haben, dass das, was immer als allgemein und universal behauptet wird, in der Regel eigentlich die Position weißer Männer ist. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass das, was heute von so vielen als Identitätspolitik oder Separatismus oder subjektive Verengung beschimpft und kritisiert wird, dass das historisch und auch in der Gegenwart durchaus Bewegungen sind, die dafür gekämpft haben, deswegen rebellischer Universalismus, dass Universalismus wirklich universal ist und nicht nur die behauptete Universalität gesellschaftlich herrschender Positionen. Das heißt, Feministinnen haben gesagt, ihr sagt Mensch, aber ihr meint Mann. Und das ist rebellischer Universalismus, zu sagen, wir wollen, dass wir wirklich Mensch meinen und dass Mensch dann Männer, Frauen, Menschen unterschiedlichster Zuordnung und Geschlechter und so weiter umfasst. Und mir ging es mit dem Begriff darum zu sagen, also quasi wegzuführen von dieser Diskreditierung, die wollen immer nur so ihr eigenes Süppchen zu kochen, zu sagen, nein, das Problem liegt auf Seiten derjenigen, die behaupten, für die Allgemeinheit, für das Universale zu sprechen, darin aber eigentlich nur eine partikulare, mächtige Position von bestimmten Bevölkerungsgruppen vertreten.
Silke van Dijk wird heute Abend im Coney Island in Leipzig gemeinsam mit Philipp Mano über den Begriff des Rechtspopulismus diskutieren. Notwehr oder Rassismus, warum der Rechtspopulismus heute so stark ist, das ist der Titel dieser Diskussionsveranstaltung. Sie beginnt um 19 Uhr im Coney Island. Einlass ist bereits 18:30 Uhr.
Du wurdest körperlich angegriffen. Du wurdest massiv bedroht. Vielleicht, weil dich die Täterinnen und Täter als politisch links, Punk, Antifa, einfach als nicht rechts oder als Mensch mit Migrationsgeschichte wahrgenommen haben. Weil sie dich als Muslima oder Muslim, als Jüdin oder Juden, als queere, inter- oder Transperson, als behindert oder als sozial benachteiligt wahrgenommen haben. Weil sie dich verletzen wollten. Du machst dir nach einem rechten Angriff auf deine Freundin, deinen Freund oder dein Kind Sorgen. Du würdest gern wissen, wie du jetzt am besten unterstützen kannst. Du hast als Zeugin oder als Zeuge einen mutmaßlich rechten Angriff miterlebt und hast Fragen, wie du damit am besten umgehen kannst. Du bist nicht allein. Die Online-Beratung der mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt unterstützt dich. Einfach auf mobile-opferberatung.de gehen, Online-Beratung anklicken und Anfrage schreiben. Schnelle Beratung und Chats auf Deutsch und Englisch. E-Mail-Anfragen sind auch in weiteren Sprachen möglich.
Das waren soweit die Korax Antifa News, wie an jedem Donnerstag im tagesaktuellen Programm von Radio Korax und im Austausch mit einigen anderen freien Radios nachzuhören, wie immer auf freie-radios.de. Tschüss.